So, komm, Robert, lass mal rausgehen, dass wir hier, das
ja,
ist
ja,
mal,
ja.
Hab genug.
Ja. Da vorne oh, ist das war eine Moralpredigt, du alter Schwede.
Da links können wir uns hinsetzen, links, komm, ja. Das können wir setzen.
Das
Mensch, Junge, 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 was hat der denn hier uns allen eingeschenkt? Was sagt er?
Ja, viel zu viele Firmen werden viel zu früh hochgejazzt und Apokalypse der Disruptoren von wegen Apokalypse der alten Player und so weiter und so fort und hat eine ellenlange Liste von vermeintlichen Innovatoren aufgelistet, die alle weg sind. Alter Schwede, war die lang, die Liste.
Menschenskinder und dazu das Orgelspiel. Aber jetzt war unabhängig davon, dass ich das schon ein bisschen überdramatisiert fand, Fünkchen Wahrheit ist vielleicht aber auch dabei, oder? Haben wir vielleicht hier und da die Tendenz, die Sachen zu schnell hoch zu jazzen in unserer kleinen digitalen Bubble?
Ja, da merkst du mal, wie hoch oder wie stark nach neuen Dingen gelächzt wird da von manchen Gruppen, ne? Und dann werden Nichtigkeiten teilweise hochgejubelt, die eigentlich nur ein Feature haben und werden dann so aufgeblasen, als wäre das hier die Weltveränderung. Macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Oder wie guckst du da drauf?
Ja, ich glaube auch, dass der Boden, auf der einen Seite ist er trocken, ne? Und deswegen springen wir schnell an auf ja, wahrscheinlich eher inkrementelle Innovationen, denn transformative, das ist das eine. Ich muss aber ehrlicherweise zur Verteidigung aber auch sagen, wir schauen ja schon tendenziell dann eher auf die Konzeptphase von Dingen. Und ob die jetzt langfristig in der Betriebswirtschaft Erfolg haben, ist tatsächlich ja zugegebenermaßen eine andere Diskussion. Und das, was konzeptionell innovativ ist und auch zu Recht irgendwie gejazzt wird, das muss ja nicht per se auch dann sich nachhaltig in der BWL irgendwie behaupten können. Von daher, ich hoffe zumindest, wenn wir die Cases durchgehen, dass sie konzeptionell innovativ waren, ne?
Ja, und vor allem, ich meine, bei all diesen Jubeln, Trommeln, Schlagen und so weiter und so fort, ne, am Ende des Abends, wenn eines von diesen gechasten Beispielen halt durchkommt, dann wird es halt haarig, ne? Also nimm mal das iPhone, ne? War ja auch eines von diesen gechasten Beispielen. Und die haben es dann geschafft und innerhalb von 4, 5 Jahren haben die im Grunde den Marktführer Nokia weggeputzt. Ne? Man kennt immer das Nokia-Beispiel, aber das ging auch richtig schnell. Ne? Also erfolgreichstes Geschäftsjahr von dem war 2008 und 2013 haben die schon an Microsoft verkaufen müssen. Oder selbst wenn ich das BlackBerry alias Crackberry nenne, ne? Also Markteinbruch von 99% in 4 Jahren. Also gechaste Beispiele können halt dann halt auch schnell gehen. Also deswegen so ein bisschen paranoid sein und nicht alles abtun, wäre da schon trotz alledem geboten irgendwie, oder?
Wie guckst du denn auf das Scheitern? Ich meine, er sprach ja eben davon, dass so viele Innovationsprojekte letzten Endes scheitern, Rohrkrepierer sind. Wie schaust du denn darauf? Warum scheitern denn so viele?
Ja, also erstens reden wir hier über Player am Markt oder reden wir über interne Projekte in Konzernen. Also wenn du Player am Markt nimmst, dann musst du halt gucken, wie viel Veränderung versucht da ein Produkt auf einmal zu stemmen. Ne? Und nehmen wir mal ja Peloton, ne? Das ist ja auch eines von diesen hochgechasten Beispielen gewesen und die dann irgendwie an die Wand gefahren sind jetzt gefühlt. Ne? Die haben einfach sich zu viel auf einen Schlag vorgenommen. Ne? Also die haben ja gerade mal irgendwie ihren Kettlertreter da, ne, das Fahrrad da mehr oder weniger versucht zu etablieren. Da kamen die schon mit dem Laufband, da haben die schon ihr Service-Ökosystem aufgebaut. Dann wollten sie das Ganze links und rechts direkt hoch trimmen und voll auf Wachstum trimmen, den ganzen Laden. Und dann war das halt zu viel auf einmal. Ne? Und dann scheitern halt solche Dinge. Und rückblickend, wenn du dir mal hohe, große Innovationen anguckst, also das iPhone, dann haben die am Anfang nichts anderes als die User Experience im Fokus. Und zum Beispiel den App Store, den haben sie erst 2 Jahre später nachgeliefert. 3G gab es auch erst 2 oder 3 Jahre später. Und überhaupt unterschiedliche Varianten vom iPhone. Ich glaube, das gab es sogar erst ab Version 6. Oder selbst wenn du einen Tesla nimmst, ne, das hat man am Anfang nur sich auf Elektromobilität konzentriert und von außen sah das aus wie ein stinknormales Auto. Und dann haben sie begonnen, das zu softwareisieren. Dann im nächsten Schritt beginnen die, den Produktionsprozess neu zu denken. Weißt du, wenn du zu viel auf einmal willst, dann scheitern halt solche Buden einfach auch mal.
Ich glaube auch, dass ein großes Problem ist, dass Innovatoren relativ schnell mit so einer Wachstumsparanoia irgendwie davon überwältigt werden. Ne? Dann kommt so eine Zielfixierung rein auf jedwede Metrik und alle müssen nach oben zeigen und Venture Capital und Banken und Aufsichtsräte, alle glauben, wenn sie am Gras ziehen, wächst schneller. Und was dann passiert, zumindest ist die Gefahr groß, ist, dass man diese ursprüngliche Brillanz, ich habe ein Produkt entwickelt, was den Kundinnen und Kunden wirklich hilft, irgendwie ihren Job to be done besser zu machen als alles, was bisher da war. Diese klare, gute, überzeugende Proposition wird auf einmal verwässert, weil man versucht, Wachstum um jeden Preis irgendwie aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich auf einmal tausend andere Produkte und alles wird irgendwie unschärfer und im Grunde schlechter, was die ursprüngliche Proposition ist. Also das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr. Und wenn man mal genau hinschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass man der erliegt. Das andere, du sagtest eben irgendwie das Beispiel Innovation aus bestehenden Modellen, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Risikofaktor. Wenn man glaubt, dass man innerhalb eines bestehenden Geschäftsmodells ein wirklich innovativ Neues machen kann, ist man in aller Regel wahrscheinlich auch auf dem falschen Pferd. Also, das mag es geben, in der Regel ist das aber, glaube ich, nicht so. Und da gibt es ja
Nee, null.
diese schöne Untersuchung oder Studie mit diesen Flöhen, ne? Wenn du Flöhe in einem Terrarium mit einem Glasdeckel oben drauf irgendwie züchtest, dann lernen die, wenn sie hochspringen, dass da oben diese Glasdecke ist und sie kommen halt nicht weiter. Und irgendwann springen sie nur noch so hoch, wie dieser Glasdeckel oben hoch ist. So, und dann kannst du den Glasdeckel wegnehmen und die Flöhe springen trotzdem nur noch genau bis zu der Höhe, wo vorher der Glasdeckel war. Und das Bemerkenswerteste ist, dass sich das sogar vererbt. Das heißt, die Generation Flöhe als Kinder dieser trainierten Glasdeckenflöhe, die springen auch nur so hoch, wie die imaginäre Glasdecke der ersten Generation war. Und das ist ja genau das Ding, was man in diesen großen alten Geschäftsmodellorganisationen, was man sieht. Innovation, wirklich Disruption, auch dem alten eigenen Modell gegenüber, wird in der Regel nicht im eigenen Terrarium entstehen. Da muss man schon ein neues aufbauen, woanders hingehen, neue Flöhe reinholen, die nicht gelernt haben, dass da oben diese Glasdecke irgendwann mal war oder immer noch ist. So. Und das,
Ja.
ja, dafür muss man Investitionsbereitschaft haben, da muss man Mut haben. Haben auch nicht viele, ne?
Nö, und vor allem, wenn du deine Flöhe ja so trainiert hast, ne, dann springen die halt nicht mehr in die anderen Geschäftsebenen auch rein. Ich meine, Microsoft hatte alles, die besten Voraussetzungen, um den mobilen Markt zu dominieren. Sie tun es nicht. Nokia hatte alle Voraussetzungen, um eben die nächste Welle vom Smartphone-Markt zu dominieren. Die hatten sogar schon die Software- und teilweise Gerätebeispiele entwickelt, wollten es aber halt nicht live stellen, weil sie den eigenen Markt halt nicht im Grunde vernichten wollten. Ne? Und sie dominieren es nicht. Ne? Also die Liste ist ewig lang von Plänen, die sie eigentlich hätten machen können. Und sie machen es nicht eben wegen dieser Glasdecke und irgendwann mal zu bequem sein und vielleicht auch einfach irgendwann mal die falschen Manager am Start zu haben. Ne? Und ich habe mal geguckt, wir haben jetzt wirklich echt viele Innovationsprojekte gemacht und bin da mal so eine lange Liste von 300 Projekten durchgegangen und habe geguckt, welche von diesen Projekten sind am Ende wirklich geflogen, auch bei den Kunden und am Markt und welche nicht. Und am Ende des Abends, was ich schon ganz witzig fand, war, es waren nicht die Projekte mit der geilsten Idee oder je fancier es war und so weiter, die am Ende flogen, sondern es waren eigentlich immer die Projekte, wo dann einfach drei, vier Abteilungen sich am Riemen gerissen haben, gesagt haben, wir wollen das Thema jetzt auf die Straße bringen und rocken das jetzt einfach. Ne? Und da diese Glasdecke, was du meinst, die gibt es ja nicht nur oben. Ne? Also praktisch an der Decke, die gibt es ja teilweise auch an den Seiten, weil teilweise die Abteilungen ja überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, sich früh genug gegenseitig zu integrieren und abzuholen, welche Themen sind denn wirklich wichtig und welche wollen wir denn eigentlich auf die Straße bringen. Findet kaum statt. Und wenn du das halt nicht gelöst kriegst, naja, dann wird halt eben nicht Nokia den nächsten Markt dominieren, halt nicht Microsoft, sondern kommen halt neue Player. Ne?
Ich meine, was Pastor Hastig da eben meinte, zum Thema handwerkliche Versäumnisse, das muss man natürlich auch sagen, da hat er einen Punkt, ne? Das ist sicherlich auch etwas, über das man reden muss. Wenn du dir die Cases anschaust, von denen er zum Teil ja auch geredet hat, ne? Ich weiß nicht, also was sich mal lohnt, sich anzuschauen, ist dieser Dunning-Kruger-Effekt, ne? Der im Grunde zeigt, dass je weniger Ahnung man hat, desto eher glaubt man an sich selbst, desto stärker glaubt man an sich selbst. Und das ist natürlich eine etwas komplizierte Kombination. Das Schöne ist, der Gipfel sozusagen dieser Selbstüberschätzung angekoppelter Ahnungslosigkeit, diesen Gipfel, den nennt man Mount Stupid. Und wenn ich natürlich oben auf diesen Mount Stupid gucke und schaue runter ins Tal, dann sieht natürlich alles irgendwie wie ein selbstverständlicher Erfolg aus. Und ja, das leider gehört das aber ja auch zur Wahrheit dazu, dass da in der Tat zum Teil extrem naive handwerkliche Fehler auch gemacht werden, an denen Innovationen konzeptionell interessant scheinende Innovationen letzten Endes dann scheitern. Es war halt doch kein Markt da, es gibt doch keine Zahlungsbereitschaft bei den Kundinnen und Kunden oder keine Ahnung, die Regulatorik war doch irgendwie anders, ich darf das gar nicht, was ich da will. Ich habe Akquisitionskosten, die sind völlig prohibitiv, was auch immer. Also das gibt es halt auch, ne? So, und da kann das Konzept an sich nichts für. Da kann auch nicht der Jazz hat da auch nichts irgendwie mit zu tun. Das ist schlichtweg die Selbstüberforderung und jugendlicher Leichtsinn, Naivität, Ignoranz, wie immer du es nennen willst, sprich Dunning-Kruger in Full Swing, ne? Der auch zum Teil die Dinge aus der Kurve wirft oder aus dem Terrarium, um bei der Floh-Analogie zu bleiben. Ne? Ja. Aber sag mal, wie erkennt man denn oder unterscheidet die kleinen, feinen, süßen Rosinen von den alten Pflaumen?
Du meinst, wenn alle Trompeten, wie erkenne ich dann die guten Trompeter? Meinst du so?
Naja, du siehst doch auch jeden Tag irgendwelche Ideen und wird dir irgendwas gepitcht. Hast du so einen Filter, eine Heuristik, irgendeinen Seismografen, den du anlegst, um Schrott von Gold zu separieren?
Also, ne, weil wir ja am Anfang gemeint haben, es wird zu viel hochgechast, ne? Uns geht's ja auch so, ne? Und dann verlierst du irgendwie den Blick, welche Beispiele haben jetzt wirklich Bedeutung, welche halt nicht. Ich kann nur sagen, wie ich's mach, ne? Ich gehe da wirklich so einen Entscheidungsbaum ab und frage mich, okay, entsteht hier ein neues Segment? Zum Beispiel damals mit den ganzen Shopping-Clubs oder Groupon-Beispielen und den ganzen Klonen, das Thema fand ich völlig überdimensioniert. Am Ende ist da ein neues Marketing-Segment entstanden oder ein kleines E-Commerce-Segment, das. Aber es war immer klar, dass es den Markt nicht grundsätzlich irgendwie neu verändert oder irgendwie abpflügt. Ne? Deswegen war für mich das immer so abgespeichert und da finde ich jetzt weniger spannend. Oder ist hier ein Beispiel, das wirklich eine krasse Marktveränderung eben etablieren kann. Deswegen fand ich Peloton, ne, ist zwar gescheitert, aber ich fand jetzt die Aufmerksamkeit drauf, die war berechtigt, weil wenn das Ding durchgegangen wäre, hätte man nicht so viele handwerkliche Fehler gemacht. Dann hätte es den ganzen Fitnessmarkt umflügen können. Ne? Von Leuten gehen eben nicht mehr in die Fitnessstudios, sondern bleiben lieber zu Hause. Vor allem die ganzen Premium-Kunden und die Fitnessstudios dürfen sich dann mit den Leuten rumschlagen, die eher weniger Zahlungsbereitschaft haben. Und hätten die Fitnessstudios eine Antwort drauf gehabt? Nee, die hätten zugeschaut und wenn das sozusagen geflogen wäre, dann hätten sie geguckt, was machen wir jetzt? Deswegen fand ich das mega spannend. Ich habe mich mega auf Peloton konzentriert. Und dann als zweite Regel, wenn ich diese Beispiele habe, dann gehe ich halt immer, wie viel Veränderung auf einmal versuchen sie zu etablieren. Wenn es zu viel ist, dann gehe ich immer davon aus, okay, das wird nichts, weil du kannst halt den Leuten nicht zu viel Neues aufführen, sondern musst halt schon echt fokussiert sein. In welcher Variante ist das Ganze? Ist das schon V1 oder V2? Nehmen wir zum Beispiel das Remarkable Paper Tablet, das ist schon in V2 da. Davon kannst du also davon ausgehen, da ist ein Markt, da gibt es eine Nachfrage, sonst wären die schon nicht so weit. Und gibt es Klone? Jetzt ist ein Amazon mit einem Kindle Scribe um die Ecke gekommen, also die nehmen den Markt ernst. Und welches Problem löst das? Also ist das ein kleines Problem? Ist es ein großes Problem? Na, und dann gehe ich immer diese Fragen ab: Segment versus Marktveränderung, wie viel Veränderung auf einmal, in welcher Variante und welches Problem? Das sind immer so die vier Fragen, die ich mir stelle. Und wenn ich relativ viele Haken hinkriege, dann geht es bei mir auf die Liste. Wie machst du das?
Ja, nicht ganz anders. Ne? Also ich bin halt so ein Propositionsfanatiker. Die erste Frage ist für mich immer, löst das jetzt tatsächlich ein Problem besser als alle anderen? Oder kreiert es tatsächlich ein Bedürfnis, bedient es ein Bedürfnis, was vorher vielleicht noch gar nicht da war? Ne? Das ist natürlich auch charmant, wenn man sich seinen eigenen Markt im Grunde macht. Ne? Das ist auch gut. Und das Zweite ist, habe ich ein Geschäftsmodell? Da bin ich linkshirnisch, da kann ich mich nicht gegen wehren. Ne? Wird es da
Aber
Leute
guck mal,
für
die
geben?
Frage stelle ich mir zum Beispiel gar nicht. Also die stelle ich mir relativ spät erst, ne?
Ja.
Aber weißt du was, da ist mir aufgefallen, da kann man auch nochmal irgendwie die Pflaumen von den Rosinen unterscheiden, weil es gibt ja total viele vermeintliche Innovationsprojekte wie Uber, wie Lieferando und so weiter, die ja wirklich marktverändernde Dinge machen, aber die bis ja heute hochdefizitär sind. Und die kommen ja immer mit dem Google und mit dem Facebook-Argument um die Ecke. Aber wenn du zum Beispiel ein Google oder ein Facebook nimmst, dann waren die innerhalb weniger Jahre, haben die ein profitables Geschäftsmodell gefunden. Initial hatten die gar keins. Weder Facebook noch Google, aber innerhalb von 4 Jahren waren die relativ, oder 5 Jahren, glaube ich, waren die sogar dann schon mit ihrem Geschäftsmodell profitabel. Deswegen nehme ich es gerade zurück, du hast sogar recht. Geschäftsmodellfrage ist schon interessant, vielleicht nicht Stunde null, ne?
Ne.
Aber so Stunde 3, 4 oder 5, und wenn da nicht irgendwie was Potenzielles kommt, ne, dann kann man ja auch irgendwo das wieder für sich so ein bisschen einsortieren.
Ja, und wahrscheinlich auch nochmal differenziert nach, habe ich jetzt hier ein rein digitales Modell, wo ich jetzt über Netzwerkeffekte viral wachsen kann. Und dann kann ich mir, habe ich den Luxus sozusagen, Monetarisierung später zu diskutieren, siehe WhatsApp, ne, wobei die immer noch die Antwort schuldig sind, auch nach vielen Jahren, versus ein Modell, wo ich irgendwie, keine Ahnung, riesig Working Capital brauche, um, keine Ahnung, Produkte zu entwickeln, zu kaufen, Bestände, Bevorratung zu machen etc. Also da, glaube ich, ist der im Zweiteren ist der Druck nach einem Geschäftsmodell früher größer als beim Ersteren. Aber ich glaube, ein Geschäftsmodell, zumindest eine Idee davon zu haben, ist schon charmant. Und vor allen Dingen die Frage zu beantworten, kriege ich irgendwie so ein Lifetime-Value-Subscription, wie auch immer, Revenue-Modell mit meinen Akquisitionskosten so synchronisiert, dass ich da auch irgendwie die Fantasie habe, dass das auf Dauer prosperieren kann. Das will jetzt so, ne, die rein Kreativen wollen das immer nie hören und das so, aber gehört halt dazu. Ne? Du musst am Ende vom Tag Geld verdienen und wenn du da überhaupt gar keine Vorstellung von Kundenakquisition, Gewinnung und Lifetime, wenn es das gar nicht gibt oder irgendeine andere Form von Einkommen, von Marge, dann ist halt auch schwierig. Ne?
Wie leicht ist es kopierbar, ne? Da kann man sicherlich auch nochmal gucken, was sind die Rosinen und die Pflaumen, ne? Groupon war super leicht kopierbar. Deswegen sind ja tausende Klone auf einen Schlag entstanden. Oder selbst wenn du die Elektroscooter nimmst, ne? Da war auch verhältnismäßig leicht zu kopieren, wenn du genügend Geld hast. Ein iPhone zum Beispiel zu kopieren, das war schon wieder richtig schwer. Ein Tesla zu kopieren, ey, da strugglen ja heute noch die Autofirmen und sind noch nicht so auf dem Level angekommen, wo die jetzt irgendwo stehen. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis, ne, was ist eine Pflaume, eine Rosine und wie ernst kann man das Thema nehmen. Ne?
Und das kann wirklich Hardcore-Produkt physisch anfassbar sein, das kann aber auch was sozusagen Abstrakteres sein. Guck mal, die Markenwelt, Luxusmarken machen alle im Grunde das gleiche Produkt. Ne? Ein Sweatshirt ist ein Sweatshirt, aber da liegt die Differenzierung im Immateriellen, im Image. Ne? Auch das ist schwer zu kopieren.
Auch das gibt's.
Ja. Genau, so. Und insofern, ne, physisch und abstrakt beides oder virtuell, wie man es nennen will, beides denkbar. Wenn aber jetzt so ein vermeintlicher Rohrkrepierer, der dann doch keiner ist, sondern sich rausstellt, dass er tatsächlich den Markt verändert, ne, dann ist natürlich, sind die Jubelschreie riesengroß und rückwirkend haben es alle irgendwie auch schon gewusst und geahnt. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie ist denn dein Eindruck, wie viele Firmen sind denn jenseits der inkrementellen Innovation unterwegs und haben tatsächlich irgendeine Wette in der Pipeline auf die Tektonik, auf die Märkte, auf die Kundenbedürfnisse nach vorne. Ist das was, wo du sagen würdest, boah, sieht eigentlich gut aus, hoher Innovationsgrad irgendwie in der Pipeline oder ist es nicht eher Ampelrot und alle sind in der inkrementellen Optimierung irgendwie gefangen?
Ja, ich glaube, wenn es ruhiges Fahrwasser ist, dann ist es auf jeden Fall immer inkrementell gefangen. Aber dadurch, dass ja jetzt wirklich in ganz vielen Branchen die Leute mit Rücken zur Wand steht, ne, Energiekrise, horrende Preise, wir können nicht so weitermachen wie bisher, Klimawandel, bloß eben spürbar in jedem Geschäftsmodell, Digitalisierung, du hast es jetzt schon spürbar in der Automobilbranche, du hast es mittlerweile auch teilweise spürbar in der Industrie, wo ja auch eine Softwareisierung stattfindet. Ich glaube schon, dass jetzt so gerade so ein Zeitfenster aufgeht, wo die Firmen echt aufwachen und merken, fuck, so klassischerweise kommen wir halt nicht voran. Ne? Und dann wohl denen, die vorgearbeitet haben, ne? weil was müssen so Firmen drauf haben? Ich glaube, dass sie in der Lage sein müssen, Rosinen vom Pflaumen zu unterscheiden. Ne? Also wo muss ich aktiv werden und wo nicht. Und in Szenarien denken, was ist, wenn eines von diesen Beispielen, die dann eine Rosine ist und nicht eine Pflaume durchkommt, was bedeutet das für meinen Markt? Und frühestmöglich schon beginnen, Antworten zu entwickeln, damit man nicht kalt erwischt wird. Weil im schlimmsten Fall ist es, du hast nur Häme und dann ist das Ding plötzlich durch. Zum Beispiel ein Tesla geht doch nicht pleite und die haben ein massenfertiges Auto. Und dann beginnst du erst, dann hast du halt ein echtes Problem, weil wenn der Zug draußen aus dem Bahnhof so ein hochgeschwindigkeitsmäßig losfährt und du bist nur am Bahnhof und guckst, welches Gleis muss ich, dann hast du ein Problem, ne?
Ja, ich würde auch sagen, es ist nicht verhandelbar, auch an Themen zu arbeiten, die übermorgen von Relevanz sein können. Also wer nur auf heute und vielleicht morgen irgendwie gerade unterwegs ist und in seiner Roadmap und in seiner ganzen Organisation nur im Grunde im Präsenz operiert, der hat ein Thema. Und so schwierig das ist und so komplex das auch sein mag, irgendwie zu schützen, du brauchst autonome Zellen, die jenseits der Glasdecke im aktuellen Flo-Terrarium, die jenseits dieser Glasdecke denken, arbeiten, handeln und auf Wetten arbeiten, von denen der Großteil nicht funktionieren wird. Das ist the nature of the beast. Aber eine reicht, siehe iPhone, und es darf auch ein bisschen kleiner sein und ist trotzdem dann noch relevant. Das andere Thema ist, ich würde halt genau aus der aktuellen Krise lernen, dass man eben nicht nur in der Krise sich damit beschäftigen sollte, weil das ist die schlechtestmöglichste Ausgangsbasis, um im Endeffekt dann in der im Catch-up-Mode zu innovieren. In der Stärke, also wenn die Sonne scheint, sollte man sich damit beschäftigen, was man übermorgen an eigener Disruption in die Pipeline bekommt. Und aus der Stärke heraus an diesen Wetten arbeiten, auf diese Themen schauen. Die Krise ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um das aufzuholen. Und das machen jetzt notgedrungen sehr, sehr viele und werden daran scheitern, mutmaßlich. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Das würde ich jedem wünschen, dass er sich daran erinnert, wenn das nächste Mal wieder die Sonne scheint und er auf sein Flo-Terrarium schaut. Ne? Aber lass mal reingehen. Ich sehe gerade hier, Pastor Hastig ruft zum Erdbeerkuchen. Lass noch mal reingehen. Ne?
Wenigstens sieht der gut aus.